Heute geht es weiter in unserer Predigtreihe über Josef. Eine Großfamilie, die nett ausgedrückt ja so ihre Schwierigkeiten hat. Brüder, die ihren eigenen Bruder Josef aus Eifersucht als Sklaven an eine Karawane verkaufen. Brüder, die schuldig werden an ihrem Bruder, aber auch an ihrem Vater, dem sie eine erfundene Geschichte auftischen, ins Gesicht lügen. Es entsteht eine zerrissene Familie. Keiner traut mehr dem anderen. Die Schuld, die Sünde, die da herrscht, macht das Leben kaputt, ungenießbar. Und trotz allem Leid ist Gott da. Er ist mit Josef. Sein Leben verläuft nicht geradlinig, sondern mit vielen Aufs und Abs. Aber am Ende kann Josef sagen, Gott meinte es gut mit mir. Und nachdem wir einige Wochen lang Josef gefolgt sind, fällt der Blick wieder auf die gesamte Familie. Letzte Woche der erste Teil der Familienzusammenführung, heute Teil 2. Eine zweite Reise nach Ägypten steht an. Ja, es sollte gar nicht mehr dazu kommen, wenn wir uns an letzte Woche erinnern. Die Bedingungen von Josef waren eindeutig. Nur mit Benjamin dürfen die Brüder wiederkommen. Und Jakob hatte angesagt, wenn der jüngste Bruder auch noch weggeht, bedeutet das seinen Tod. Da half noch nicht mal der Versuch Rubens, des Ältesten, seine eigenen Kinder dem Vater auszuliefern. Doch die Not ist groß und die Hungersnot dauert länger als wahrscheinlich gedacht. Zumindest länger als Jakob und seine Söhne es dachten. In Ägypten war man ja vorbereitet. Und erneut ist es Jakob, der die Reise anstößt, die zweite Reise. Er ist wieder derjenige, der die Handlung bestimmt. Und jetzt wird Juda zum Sprachführer der Brüder. Er erinnert den Vater daran, dass sie nur mit Benjamin wiederkommen dürfen. Und vor dem Vater tritt er als Bürger ein. Wenn er Benjamin nicht zurückbringt, wird er zum lebenslangen Sklaven des Vaters. Jakob muss einwilligen. Die Hungersnot ist zu drängend. Er lässt seine verbliebenen Söhne ziehen. Gleichzeitig überlässt er auch nichts dem Zufall. Die Reise wird gut geplant, Vorsorge getroffen, dass nichts schief geht. Ja, Gastgeschenke werden mitgenommen, Karawanengüter. Josef kam mit einer Karawane nach Ägypten und auch die Brüder kommen jetzt mit einer Karawane, als Karawane. Und auch das Geld, das sie auf der ersten Reise wieder in ihren Gepäckstücken, in ihren Gepäcksäcken, Getreidesäcken gefunden hatten, wird natürlich eingepackt. Dazu kommt neues Geld für weiteres Getreide. Blicken wir einen Moment auf die Situation. Erstens bei Jakob. Konflikt, Angst, Misstrauen. Ich stelle mir das so vor, Jakob sitzt in seinem Zelt, tief versunken in seinem Stuhl, kraftlos, unbewegt, ohne Körperspannung. Er ist lebenssatt, hat einfach keine Lust mehr darauf. So viel hat er in seinem Leben durchgemacht. Als junger Mensch, jahrelange Arbeit, um seine Frau heiraten zu dürfen, dann von seinem Schwiegervater betrogen, um nochmal hart zu arbeiten. Die Frau, für die er so lange gekämpft hat, stirbt bei der Geburt ihres zweiten Kindes, bei der Geburt von Benjamin. Dann der Lieblingssohn Josef genommen, ja für tot gehalten. Jede Lebensfreude dahin. Und man könnte ihm sagen, aber da sind doch auch noch die anderen Kinder. Für sie müsste er doch eigentlich Vater sein. Er hat ja immerhin noch 11 andere. Einer davon in Gefangenschaft in Ägypten. Aber keine Anstalten von Jakob, für ihn etwas zu unternehmen, auf sich zu nehmen, ihn zurückzuholen. Das war der Vater und die Brüder, zerfressen von Eifersucht. Diese Eifersucht, die hat sie schuldig gemacht an ihrem Bruder, an ihrem Vater. Ja, in der Hoffnung, von ihrem Vater als vollwertige Kinder angenommen zu werden, haben sie Josef verkauft. Doch stattdessen, alles dreht sich jetzt nur noch um Benjamin. Auch hier Frustration. Wir sehen an dieser Familie, wie Leben aussieht, wenn wir uns von Gott abwenden. Und mir tut das weh, wenn ich auf diese Familie schaue. Da Da ist nichts mehr von Gottes Segen spürbar. Da herrschen Konflikte, da herrscht Eifersucht, Angst, Misstrauen. So viel, dass sich Geschwister dem Vater als Sklave anbieten müssen, damit er ihnen den Bruder anvertraut. Vom Segen Gottes, vom Leben in Gottes Gegenwart ist da nichts mehr zu merken. Ein Teufelskreis der Frustration. Auch in unserem Leben kommt das vor. Eifersucht, die uns zerfrisst. Am Arbeitsplatz, in der Familie. Wenn man dem anderen nichts mehr gönnen kann. Das zerstört Leben. Wie könnte es anders aussehen? Stellen Sie sich vor, Jakob hört von der Gefangenschaft seines Sohnes Simeon und er setzt alles in Bewegung, zögert keinen Tag, packt Sachen und zieht mit allen dahin, um seine Familie zusammenzuführen. Kein verbitterter Blick, kein Zurücklehnen in seinem Stuhl im Zelt, sondern kämpfen für seine Familie. Das Leben selbst gestalten, durchs finstere Tal ziehen, anstatt ihm versuchen auszuweichen. Die Situationen, die im Leben begegnen, annehmen und gestalten, das Beste draus machen, anstatt passiv alles mit sich geschehen zu lassen. So wie Jesus das im Gleichnis vom verlorenen Schaf schildert, der gute Hirte, Gott setzt alles aufs Spiel, um das Verlorene zu finden. Und Jakob? Keine Anstalten. Simeon? Er wird noch nicht mal erwähnt. Simeon wird in Ägypten einfach im Stich gelassen. Und jetzt brechen sie auf zur Reise. An den anderen Ort, hier in Kanaan, Konflikt und Streit. Und dort, an dem Ort, Leben im Überfluss. Ja, da wirkt der Segen Gottes. Hier sieht man praktisch, wie sich das auswirkt, wenn Leben anders ist, wenn Leben anders gestaltet wird. Und sie kommen nach Ägypten und bringen einen Teil ihrer Welt mit. Das Misstrauen setzt sich fort. Als der Haushalter Josef sie ins Haus führen will, haben sie Angst, Furcht, befürchten wegen des Geldes, das sie damals zu viel wiederbekommen haben, bestraft zu werden, als Diebe beschuldigt zu werden. Aber jetzt tun sie etwas Wichtiges, etwas Richtiges. Etwas, das sie aus diesem Teufelskreis herausführt. Sie sind ehrlich und demütig und bezeichnen sich selbst als Knechte. Sie sprechen ehrlich aus, erzählen von ihrer Sorge. Die Ehrlichkeit tut gut. Der Haushalter spricht ihnen zu, euer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben in eure Säcke. Zweitens, die Brüder auf dem Weg der Besserung. Und jetzt, die Brüder, sie sind auf dem besten Weg, aus dem Teufelskreis auszubrechen. Erst verbürgen sich die Brüder vor dem Vater für Benjamin. Und sie treten mit Ehrlichkeit auf. Ehrlichkeit, die gefährlich ist. Ja, sie könnten ja als Diebe bezichtigt werden. Und sie hätten es verheimlichen können, das Geld in die eigene Tasche stecken. Und den Brüdern vom Anfang der Geschichte, die ihn da damals in den Brunnen und geworfen haben und verkauft haben, denen hätte ich es zugetraut. Stattdessen probieren sie es jetzt mit Ehrlichkeit und mit einer demütigen Haltung. Sie kommen als Bittsteller, die ein Anliegen haben. Ja, die anderen. Josef kann auch Nein sagen. Der Geist der Wahrheit, er ist bei den Brüdern eingezogen. Brüder haben ihrem Vater ins Gesicht gelogen. Bestimmt wurde Josef von einem wilden Tier gerissen. Und sie haben Josef angelogen. Unser Bruder ist nicht mehr, haben sie ihm ins Gesicht gesagt. Und jetzt, sie werden ehrlich, auch auf die Gefahr hin, dass man sie dafür belangt. Und die Ehrlichkeit wird belohnt, denn sie bekommen die Wahrheit zugesprochen. Gott war es, der euch das Geld zurückgegeben hat. Ja, wie eindrücklich. Die Brüder, sie können sich nicht erklären, wie es mit dem Geld wie das Geld wieder zu ihnen kommt. Ja, sie rechnen nicht mit Gott, dass er in ihrem Leben handelt. Und die Wahrheit ist, ja, sie werden beschenkt durch Gott. Ehrlichkeit und eine demütige Haltung helfen auch in unserem Leben. Wenn wir Dinge ehrlich benennen, werden Probleme geklärt. Dann müssen wir keine Konstrukte von Lügen bauen, um die Wahrheit nicht aussprechen zu müssen. Und Demut als Lebenshaltung? Das bedeutet, nicht alles dreht sich um mich. Der Blick auf die anderen ist mindestens genauso wichtig. Gibt es Stellen, an denen Ihr Leben etwas mehr Ehrlichkeit vertragen kann? Oder wo sich Ihr Leben zu sehr um Sie selbst kreist? Die Brüder, sie richten sich an zwei Grundsätze für menschliches Verhalten, die für uns gelten. Jesus hat sie auf den Punkt gebracht. Ehrlichkeit, eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. So sagt es Jesus in der Bergpredigt. Und statt der Eifersucht setzen sie sich füreinander ein, werden zum Knecht. Wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht oder Diener sein. Die Brüder haben einen ersten Schritt getan. Sie verhalten sich anders als damals, als sie Josef verkauft haben. Und es kommt erneut zur Begegnung mit Josef. Sie fallen vor Josef nieder und der Traum, den Josef ihnen damals gedeutet hatte, wird wahr. Und wie reagiert er? Das letzte Mal hatte er durch einen Dolmetscher mit ihnen kommuniziert, um seine Identität, dass er sie verstehen kann, zu verstecken. Und er spielt das Spiel erstmal weiter. Es gibt Anhaltspunkte dafür, aus denen die Brüder doch eigentlich schließen müssten, dass er ihr Bruder ist. Ja, erstens, er erkundigt sich als nach dem Ergehen des Vaters. Würde das ein Fremder tun? Er kennt ihn ja gar nicht. Dann isst er gemeinsam mit ihnen, während die anderen Ägypter aus kultischen Gründen in einem anderen Raum essen. Die Brüder müssten also erkennen, er ist gar kein Ägypter. Und dann, er ordnet sie entsprechend ihres Alters. Woher weiß er das? Und Benjamin bekommt eine Extraportion. Wieso diese Extrabehandlung für den kleinen Bruder? Wieso verstehen die Brüder nicht, dass es ihr totgeglaubter Bruder ist? Ja, vielleicht ist die Antwort, ihre Schuld macht sie blind. Und andersrum gefragt, wieso sagt Josef nicht einfach, wer er ist? Ja, stattdessen spielt er ein Versteckspiel und baut es sogar noch aus. Bis ins kleinste Detail gibt er seinem Haushalter Anweisungen. Er legt den Brüdern das Geld wieder zurück in die Taschen und steckt Benjamin einen silbernen Becher in seinen Getreidesack. Er beauftragt seinen Haushalter, sie zu verfolgen und den Becher dann beim kleinen Bruder zu finden und konfiszieren. Findet den Becher natürlich bei Benjamin und die Bestrafung, die folgt, ist klar. Benjamin wird zum Sklave Josefs werden. Drittens, Josef. Sein böses Spiel mit den Brüdern. Josef wurde von den Brüdern tief verletzt, im Stich gelassen, verkauft. Viel Schlimmeres kann man mit einem Bruder nicht anstellen. Und die Verhältnisse haben sich jetzt völlig umgekehrt. Er ist nicht mehr der schwache, kleine Bruder gegen die Mehrheit, nicht mehr 11-1. Josef ist jetzt der Mächtige. Josef spielt ein Spiel mit seinen Brüdern. Und die Brüder durchschauen das Spiel nicht. Macht Josef es aus Rache oder ist es ein Test, ob die Brüder sich verändert haben? In jedem Fall ist es ein gefährliches Spiel und es widerspricht dem Grundsatz, dass wir ehrlich leben sollen. Auch in unserem Leben wird der Versuch, anderen durch so ein Versteckspiel etwas mitzuteilen, schwierig. In einer Beziehung oder in einer Freundschaft erlebe ich das so. Wenn mich etwas verletzt hat oder mich stört an der anderen Person und ich mich dann auf so ein gefährliches Spiel einlasse, dann versuche ich der Person nebenbei etwas mitzuteilen. Oder tu etwas Ähnliches, so eine Art Rache an ihr, wo sie raushören soll, hey, du hast mir doch genau dasselbe angetan. So wie Josef den Brüdern ungefähr. Die andere Person soll ja merken, dass mich etwas verletzt hat. Im besten Fall merkt sie es und spricht es an. Aber dann hätte es den Umweg ja gar nicht gebraucht. Dann hätten wir doch direkt darüber reden können. Im schlimmsten Fall, ja, merkt die andere Person es nicht. Und dann ist die Chance, sich auszusprechen, es anzusprechen, ist verpasst und die Beziehung zerstört. Es entstehen weitere Missverständnisse. Ja, man kann sich irgendwann nicht mehr in die Augen schauen, muss sich voneinander abwenden, die Blicke senken, wenn man sich begegnet. Und Josef, hätte Josef den Brüdern nicht einfach vergeben können? Ihm ist es doch gut ergangen. Nein, das funktioniert nicht. Vergebung funktioniert nicht, wenn der Mächtige einfach sagt, ich vergebe dir. Und Josef ist hier der Mächtige und in der mächtigen Position. Ernste und wirksame Vergebung braucht einen Dreierschritt. Ein Erkennen der Schuld. Also ich nehme wahr, ich habe Schuld begangen. Ein Bekennen und Aussprechen der Schuld. Also ich sage es, was ich getan habe. Und dann folgt die Vergebung. Und die Brüder haben ihre Schuld noch nicht ausgesprochen. Das Spiel von Josef funktioniert und führt zum Schuldbekenntnis, weil Gott es für sich benutzt. Die Reaktion der Brüder beeindruckt. Statt wegzulaufen, das Weite zu suchen, als der Becher bei Benjamin gefunden wird, stehen sie zu ihrem Versprechen an Jakob. Sie stehen als Brüder zueinander. Sie denken nicht nur an sich, sondern übernehmen Verantwortung für die anderen. Und in der Person von Juda wird das sichtbar. Er setzt zur Rede an, mit der er Josef versucht, davon abzubringen, Benjamin in Haft zu nehmen. Juda erklärt, dass die Brüder schuldig geworden sind. Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden, sagt er. Er bringt vor Josef die Situation auf den Punkt. Er erklärt, dass der Vater Jakob sterben würde, wenn sie ohne Benjamin zurückkehren. Immerhin hatte sich Josef bei ihrer Ankunft nach Jakob erkundigt. Vielleicht kann er so ja ein wenig Mitgefühl wecken. Und schließlich nimmt er sein Amt des Bürgen wahr. Er bietet sich selbst anstelle Benjamins an. Er tritt ein für die Schuld des Bruders. Viertens, Juda. Schuldbekenntnis und Eintreten für den Bruder. Es passiert ein wichtiger Schritt. Und wieder ist es Juda. Er ist ja seit dieser zweiten Reise der Sprecher der Brüder. Und er kommt in demütiger Haltung. 7-mal kommt die Anrede Herr vor in seiner Rede an Josef. Und 12-mal das Wort Knecht. Wie passend. Sie sind doch die 12 Brüder, aus denen später die 12 Stämme hervorgehen, die 12 Stämme Israels. Juda spricht vor Josef aus, dass die Brüder schuldig geworden sind. Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Und damit meint er nicht den Becher, sondern die größere Schuld. Die Schuld vom Anfang der Geschichte. Das hebräische Wort, das finden bedeutet, setzt ein Suchen voraus. Gott ist derjenige, der diesen Prozess auf dem Weg zur Vergebung leitet. Er handelt hier an und mit den Brüdern und führt so die Versöhnung herbei. Das Aussprechen, das Bekennen von Schuld ist so wichtig auf dem Weg zu heilem Leben, zur Vergebung. Es geht um Beichte. Und es ist ein Fehler, wenn wir Evangelischen das zu schnell abtun und sagen, das ist doch katholisch. Denn auch wir haben das nötig. Aussprechen, wo wir schuldig geworden sind. Es ist ja ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Vergebung. Ohne den geht's nicht. Das Aussprechen passiert vor Gott. Bei ihm sprechen wir aus, was uns belastet, was wir falsch gemacht haben. Und es hilft, wenn wir diese Schuld vor Gott auch vor Menschen aussprechen. Vor einer Schwester oder einem Bruder im Glauben. Denn so kann Gott uns durch die Schwester oder den Bruder auch Vergebung zusprechen. Bruder tritt ein für seinen Bruder. Er übernimmt stellvertretend die Schuld. Vor seinem Vater hat er dafür garantiert, dass Benjamin zurückkommen wird. Und er hält sich an sein Versprechen. Und er übernimmt stellvertretend die Schuld eines anderen. Was für eine Änderung. Gruppe der Brüder, die vorher den Josef in den Brunnen geworfen hat und verkauft hat, zwischendurch auch töten wollte. Sie übernimmt die Schuld eines anderen. Und es gibt Schuld, die kann ich nicht selbst begleichen, weil daraus zu viel andere Schuld entstanden ist. Oder die ich nicht gut machen kann, weil es die Personen gar nicht mehr gibt, bei denen ich mich entschuldigen könnte. Oder jemand will mir nicht vergeben.